in der katholischen Kirche tun sich Abgründe auf. Da gibt es Finanzskandale, sexualisierten Missbrauch und Teufelsaustreibungen. Der renommierte Autor Harry Luck hat diese Skandale innerhalb der katholischen Kirche unter anderem zum Thema seines neuen Franken-Krimis mit dem Titel Bamberger Beichte gemacht. Daneben geht es in dem Krimi aber auch um ganz säkulare Intrigen unter Kommunalpolitikern, für die Harry Luck durchaus im Bamberger Rathaus Vorbilder gefunden hat. Harry Luck ist jetzt bei uns im Studio. Wie nah ist denn Ihr Krimi an der Realität? Denn es steckt allerhand Wahrheit dahinter. Wenn Sie zum Beispiel über eine Akte Brüder im Nebel schreiben, die der Kölner Erzbischof Kardinal Meißner über Sexualstraftäter unter Priestern geführt hat, dann ist das ja nicht erfunden. Und auch die schrecklichen Verbrechen der Legionäre Christi, die Sie aufgreifen, die sind Fakt.
Ja, ich recherchiere viel in dem Milieu, über das ich schreibe, und baue dann das ein, was ich herausgefunden habe. Dadurch soll das Fiktionale auch authentisch werden und realistisch. Und ich versuche damit, dass das, was ich erfunden habe, genauso glaubwürdig wirkt wie das, was Realität ist. Und am schönsten ist, wenn man am Ende nicht mehr genau weiß, was real und was erfunden ist. Als Beispiel, ich habe in meinem aktuellen Buch eine Büroklammern-Affäre erfunden im Bamberger Rathaus, wo es darum geht, dass der Oberbürgermeister überteuerte, verzinkte Büroklammern über Jahre hinweg bei der Fabrik seines Schwagers einkauft und dann die Rechnungen geschreddert werden. Mein Lektor fand das so realistisch, dass er gefragt hat, ob das wirklich stimmt. Ich musste in dem Fall sagen, es ist alles erfunden, aber in Bamberg hält man inzwischen vieles für möglich.
Finanzskandal, Missbrauchsskandal, Teufelaustreibung, ich sagte es bereits, das gibt es ja durchaus auch in der katholischen Kirche. Einmal, da sagt ihr Kommissar Müller, der in dem Mordfall ermittelt, ich lese keine Regio-Krimis, zu unrealistisch. Ist Ihr Krimi unrealistisch?
Insofern, als es zum Glück in Bamberg sehr selten zu echten Morden kommt. Der Humor lebt ja auch von der Übertreibung und der Zuspitzung. Dadurch wird alles ein bisschen unrealistischer, als es in Wirklichkeit sein könnte. Aber es ist auch immer wieder erstaunlich, wer sich alles nach der Lektüre meines Buches wieder zu erkennen glaubt oder glaubt, andere wieder zu erkennen.
Das sind durchaus auch sensible Themen, die Sie da streifen. In Ihrem Krimi kommt auch sexualisierte Gewalt an Kindern vor. Wie gehen Sie da als Autor an so ein Thema heran?
Das Thema Missbrauch ist ja leider in der Kirche sehr präsent und überdeckt auch vieles. Und wenn man einen Roman schreibt, der im kirchlichen Milieu spielt, dann kommt man an diesem Thema ja leider fast nicht vorbei. Wobei das Thema Missbrauch ja in meinem Krimi wirklich nur sehr am Rande vorkommt. Und zwar in der Person eines alten Ruhestandspfarrers, der aus dem Erzbistum Köln ins Kloster 14 Heiligen geht, nachdem er vor Jahrzehnten ein Missbrauchstäter war. Aber das ist tatsächlich nur eine Randfigur und auch ein Randthema in diesem Krimi.
Nun wollen wir aber auch wissen, worum es eigentlich in Ihrem neuen Franken-Krimi geht. Ein Ordensbruder kommt davor, der mit Teufelsaustreibung zu tun hatte. Der wird vergiftet. Er hatte aber nicht nur mit Teufelsaustreibung zu tun. Was gibt es sonst noch für verdächtige Spuren, die zum Täter führen könnten?
Neben verschiedenen Geistlichen, die sich verdächtig machen, gibt es auch eine etwas skurrile Hypnosetherapeutin, zu der sich auch Kommissar Müller selbst in Behandlung begibt, oder ein Friedhofsgärtner. Und die Spuren führen auch in die Bamberger Kommunalpolitik, wo ein OB-Kandidat aufdeckt, dass der Amtsinhaber mit gefälschten Profilen in den sozialen Netzwerken Stimmung gegen den Herausforderer gemacht hat. Und wer glaubt, das wäre erfunden, der kennt nicht den echten Fake-Account-Skandal, der hier in der Stadtöffentlichkeit monatelang die Menschen beschäftigt hat und letztlich auch zum Rücktritt eines echten Fraktionsvorsitzenden geführt hat. Von daher bietet die Realität hier tatsächlich viel Inspiration für Kriminalgeschichten.
Nun wäre es als leichtes, als Autor sich über Teufelsaustreibungen, Exorzismus heißt es ja, lustig zu machen. Aber das tun Sie gerade nicht. Bei aller Exotik dieses Themas Exorzismus ist es doch gar nicht so weit entfernt von ganz aktuellen Therapien wie Hypnose und anderen psychologischen Techniken, die das Bewusstsein durchaus verändern können. Sie lassen da durchaus in Ihrem Krimi auch einige Fragen und rätselhafte Dinge offen, die es in diesem Bereich gibt.
Ich habe im Zuge der Recherche für meinen Krimi auch das Buch Exorzismus heute, der Teufel spricht Deutsch, des WDR-Journalisten Markus Wegner gelesen. Und er beschreibt darin viele reale Fälle von Teufelsaustreibungen, wo er selbst dabei war, wo er Zeuge war als Journalist. Und er beschreibt zum Beispiel auch eine Szene in einem Zimmer, wo eine Frau gelebt hat und dieses Zimmer ist völlig ausgebrannt und verrußt und man riecht noch das Feuer und man spürt noch die Hitze, als hätte es dort vor kurzem gebrannt. Nur in der Mitte des Zimmers steht ein Bett, das völlig unberührt ist von den Flammen. Und diesen Vorfall hat es wirklich gegeben, das beschreibt er so, und es ist nie herausgefunden worden, was die Ursache dieses Feuers war. Ein Sachverständiger der Versicherung hat das untersucht und hat nur feststellen können, Zimmerbrand ohne erkennbare Ursache. Und das ist schon echt eine etwas gruselige Geschichte, die auch so ähnlich bei mir im Krimi vorkommt. Und das ist das Faszinierende, dass es tatsächlich Dinge gibt, wo man auf den ersten Blick und auch auf den zweiten keine naturwissenschaftliche oder physikalische Erklärung für findet.
Wenn es um den Teufel, wenn es um Satan geht, dann ist man auch schnell mit Verschwörungstheorien zur Hand. So hat angeblich der Satan das Handeln der Kanzlerin Merkel beeinflusst, als sie Flüchtlinge ins Land geholt hat. Darüber schreiben sie in ihrem Krimi, über diese Verschwörungstheorie. Das klingt schon sehr, sehr verwegen, oder?
Absolut, und das ist auch nicht ausgedacht, denn es gibt natürlich wirklich Wirrköpfe, die so etwas verbreiten, auch öffentlich. Das muss man sich gar nicht ausdenken. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich mir solche Thesen, die in meinem Buch von merkwürdigen Menschen verbreitet werden, auch zu eigen mache.
Eine polizeiliche Ermittlung im Kloster, die hatte ich mir allerdings ganz anders vorgestellt. Dunkle Gewölbe, dicke Mauern, das sagt Ihr Kommissar Horst Müller relativ zu Anfang Ihres Krimis. Inwieweit spielen Sie hier auch mit veralteten Klischees? Stichwort Im Namen der Rose von Umberto Eco.
Ich habe recherchiert im Bamberger Karmelitenkloster und mir auch die Bereiche hinter den Klostermauern zeigen lassen, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Aber tatsächlich wohnen die Bamberger Karmeliten nicht mehr im alten Kloster. Das haben sie nämlich verkauft und dort werden Luxuswohnungen draus gebaut, genauso wie es auch im Buch beschrieben wird, was auch Thema der Kriminalgeschichte ist. Die Bamberger Karmeliten leben heute in einem modernen, zweckmäßigen Haus neben dem alten Kloster. Und das hat in der Realität mit dem, was wir aus dem Namen der Rose kennen, so rein gar nichts mehr zu tun.
Bamberger Beichte, das ist der Titel Ihres neuen Frankenkrimis. Welche Rolle spielt denn die Beichte in Ihrem Roman?
Die Karmelitenkirche in Bamberg ist traditionell eine sehr beliebte und bekannte Beichtkirche. Das kommt im Buch auch an verschiedenen Stellen vor. Es wird auch gebeichtet in meinem Krimi und auch das Thema Beichtgeheimnis spielt eine Rolle. Und dabei die oft gestellte Frage, was macht ein Priester, wenn ihm jemand einen Mord gebeichtet hat? Und ich kann versichern, das Beichtgeheimnis wird in meinem Buch nicht gebrochen.
In Ihrem Roman lassen Sie auch theologische Fragen quasi als Hintergrundrauschen einfließen. Da kommen die großen theologischen Themen durchaus vor, werden allerdings nur gestreift. Da gibt es auch ein Recherchegespräch mit einer Gerichtsmedizinerin, die sich mit Teufelsaustreibungen und was dahinter stecken könnte beschäftigt hat und die dann den schlauen Satz sagt, ich zitiere, Religion bietet die Möglichkeit, die Lücke zwischen Realität und Einbildung zu schließen. Welche Rolle spielt denn eigentlich die Theologie im Hintergrund in Ihrem Krimi?
Kommissar Müller ist selbst ein durchaus kirchlich sozialisierter Mensch, der der Kirche immer noch sehr positiv verbunden ist, auch viele Sympathien für kirchliche Amtsträger hat, aber selbst am kirchlichen Leben nicht mehr aktiv teilnimmt. Und ich denke, er steht damit für einen Großteil der Leserschaft oder auch für die Gesamtheit der Katholiken. Er sagt einmal, dass er weder die Existenz Gottes beweisen kann, dass aber auch die Atheisten keinen Beleg dafür haben, dass Gott nicht existiert. Und für den Fall, dass Gott eben doch existiert, ist er im Zweifel doch lieber auf der richtigen Seite. Und das ist so die kleine Theologie des Kommissars. Ansonsten spielen theologische Fragen wirklich nur am Rande die Rolle und werden allenfalls mal angedeutet.
Wie ist das mit bestimmten theologischen Begriffen? Sind die in der Gesellschaft noch so verankert, dass man davon ausgehen kann, dass die Leserinnen und Leser wissen, worum es geht? Zölibat zum Beispiel. Können Sie als Autor davon ausgehen, dass Ihre Leserinnen und Leser wissen, was das eigentlich ist?
Ja, ich glaube, dass Zölibat wirklich der katholische Fachbegriff ist, den man heute am wenigsten erklären muss. Der ist ja in der Debatte um kirchliche Reformen sehr präsent und jeder weiß, was ein zölibatäres Leben ist. Da kann man höchstens noch drüber streiten, ob man der oder das Zölibat sagt. Man muss meinen Krimi also wirklich nicht mit einem theologischen Wörterbuch lesen.
Und am Ende Ihres Krimis ist dann doch nicht der Gärtner der Mörder. Natürlich verraten wir nicht, wer hinter den Morden steckt. Wissen Sie eigentlich, wenn Sie zu schreiben beginnen, wer am Ende die Mörderin oder der Mörder ist? Wissen Sie das schon?
Ja, ganz am Anfang steht als Grundgerüst der Plot der Geschichte mit einem Mord am Anfang und der Auflösung, der Aufklärung am Ende. Das muss ich natürlich wissen, um auf dem Weg zum Ende falsche Fährten legen zu können oder Hinweise auf die Auflösung zu verstecken. Und das funktioniert natürlich alles nur, wenn ich am Anfang genau weiß, wohin die Reise der Ermittlung geht. Und unterwegs sind natürlich immer auch mal Überraschungen möglich, dass eine Wendung eingebaut wird, die ursprünglich so nicht geplant war. Aber ich sage mal, das Ende der Reise, das muss feststehen. Sonst kann ich die Dinge unterwegs nicht aufschreiben. Es ist zwar schon mal vorgekommen, dass sich beim Schreiben tatsächlich auch der Mörder geändert hat, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme.
Vielen Dank an den Autor Harry Luck. Sein neuer Frankenkrimi Bamberger Beichte gibt tiefe Einblicke in die Abgründe nicht nur der katholischen Kirche, sondern auch in die Abgründe kommunalpolitischer Intrigen. Virtuos gelingt es dem Autor, verschiedene verdächtige Fährten auszulegen und die Leserinnen und Leser bis zur letzten Seite an den Roman zu fesseln. Ich persönlich bin gar nicht vom Sofa heruntergekommen, bevor ich die letzte Seite gelesen hatte. Also unbedingte Leseempfehlung. Und bei weiterführenden Fragen und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Bischof oder schreiben Sie an den Vatikan. Bamberger Beichte, so heißt der Frankenkrimi von Harry Luck. Das Buch ist im Emmons Verlag erschienen. Das Taschenbuch hat 235 Seiten. Es kostet 13 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.